Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer und genießen nach den Ferien diesen Sonntagnachmittag. Bis vor wenigen Tagen hat im Votivkino in Wien das Queerfilmfestival 2025 stattgefunden. Schon zum 7. Mal wurden wieder die besten queeren Filme des Jahres auf großer Leinwand gezeigt. Insgesamt waren es 17 queere Filme an 7 Tagen. Das Programm des Queerfilmfestivals ist ein Universum queeren Lebens. Einige Filme sind kantig und rau, andere kunstvoll geschliffen und zusammen zeigen sie die Community in ihren Formen, Farben und Unebenheiten, ihre Geschichten, Erfahrungen, Ideen. Einer dieser Filme war Scham von Lukas Röder. Nach seinen mittellangen Filmen Gehirntattoo 2021 und Langer, langer Kuss 2023 legt Regisseur und Autor Lukas Röder mit Scham ein unvergessliches, intensives Spielfilmdebüt vor. 2025 feierte der Film Weltpremiere auf dem Festival Max Ophüls Preis, wo er mit dem Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet wurde, mit den Worten: Ein Film, über den man reden muss. Und wir reden heute in der Berggasse 8 mit Lukas Röder, allerdings über seinen Lyrikband »Wenn die Angst nicht mehr auszuhalten ist, komme ich zu mir«. Freuen Sie sich auf ein intensives und gewiss nicht oberflächliches Gespräch, das Veit-Georg Schmidt mit Lukas Röder führt.
Wir haben uns das so vereinbart, wir führen ein kleines Gespräch und Lukas wird auch einige Gedichte vortragen. Vielleicht fangen wir kurz zum Einstieg wirklich mit der Entstehungsgeschichte dieses Buches an. Es sind ja nicht einfach nur Gedichte, es sind auch Fotografien von dir dabei. Erzähl doch vielleicht kurz mal, wie diese Gedichte entstanden sind.
Ja, also um ganz vorne anzufangen, hat es tatsächlich auch viel mit dem Film zu tun, den wir gestern gesehen haben, weil ich in der Montage war. Also ich habe den Film geschnitten, ich habe den ein Jahr lang geschnitten und nehme seit jetzt fast 8 Jahren inzwischen verschiedene Psychopharmaka. Ich hatte eine schwere Psychose 2017, war dann lange in der Klinik und so, also hatte immer mit meiner Psyche zu tun oder zu kämpfen, und es geht auch in den Gedichten immer mal wieder um die Pillen. Ich habe große Neurosen entwickelt oder mich immer auch darauf konzentriert, was machen die Pillen mit mir, wie sehr verändern die Pillen mich, was passiert mit den Pillen, was ich vielleicht auch nicht möchte, und war dann in der Montage überzeugt davon, ich könne jetzt diesen Film nicht zu Ende schneiden, wenn ich weiter diese Pillen nehme, und habe dann ohne mit meiner Psychiaterin mich abzusprechen, meine Pillen von einem Tag auf den anderen abgesetzt, was man auf keinen Fall machen sollte. und bin dann ziemlich in die Krise gerutscht. Also und habe dann sicher ein Jahr gebraucht, um mich von diesem, naja, irgendwie psychischen Fehltritt oder so wieder zu erholen, und habe in dieser Zeit dann einen Briefwechsel mit Rosa von Praunheim angefangen. Bei Rosa habe ich 2015 Praktikum gemacht, also vor jetzt 10 Jahren. Er hat mich dann sehr unterstützt, an die Filmhochschule zu kommen, hat mich unterrichtet, hat mir Aufgaben gegeben, hat meine Filme kritisiert, und wir haben dann beschlossen, wir beginnen jetzt, uns jeden Tag eine E-Mail zu schreiben mit Gedanken, also mit Alltagserlebnissen, mit Gedanken zu unserem Innenleben. Wir schreiben einfach alles wie ein Tagebuch, was uns durch den Kopf geht. Und Rosa schreibt unter jede E-Mail, seit ich ihn kenne, immer ein kleines Gedicht. Das sind so, er sagt selber, das sind so Quatschgedichte. Also es sind so schöne, lustige Zeilen, die mich auch immer total erfreut haben, weil wenn dann irgendein schönes Gedicht von, ich habe jetzt leider keinen Star, aber wenn ein schönes Gedicht von ihm drunter steht, freut man sich einfach sehr. Und das habe ich dann übernommen und habe auch angefangen, Gedichte drunter zu schreiben. Und dann sagt er irgendwann, hey Lukas, Die sind ja ganz gut. Und ich dachte, aha, ist ja interessant. Jetzt habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Und so führte sich das fort. Wir haben weitergeschrieben. Und nach einem Jahr etwa sagte er so, jetzt hast du theoretisch genug für ein Buch. Sammel die doch mal zusammen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe alle Gedichte aus den E-Mails raus und in ein Dokument. Und dann sind wir auf die Suche nach Verlagen gegangen und haben dann den Alex Schug vom Omnino Verlag gefunden, dem die Gedichte gut gefallen haben und der sie verlegen wollte. Und dann haben wir Rosa gebeten, Vorwort zu schreiben. Und Rosa hatte dann die Idee, eben Elfie Mikesch zu fragen, ob sie Fotografien machen möchte zu dem Buch. Und dann habe ich mit Elfie Gespräche geführt, habe mich mit Elfie auch getroffen. Mit Elfie, also Elfie ist ja eine sehr erfahrene, langjährig erfahrene Kamerafrau. Also Elfie ist jetzt auch schon, ich glaube, 85, hat viele, viele Filme gemacht mit Rosa, mit Werner Schröter, mit anderen. Und mit ihr Fotos zu machen, ist in Dialog zu treten. Also sie hat das meiste mit ihrem Handy fotografiert, also sie fotografiert viel mit Handy. Und führt dann ein Gespräch, redet mit mir, während sie fotografiert, über mein Innenleben, über Erinnerungen, über schöne Momente, über nicht so schöne Momente. Und das führt zu einer gewissen Öffnung. Und so ist, glaube ich, was entstanden, was einmal die Gedichte von mir in mein Inneres erforscht und von ihr nochmal diese ganze Persönlichkeit irgendwie von außen. Und dann haben wir uns in 3 Sessions zusammengesetzt, die Bilder den Gedichten zugeordnet, wie ein Film montiert eigentlich. Und so ist im Prinzip die Entstehungsgeschichte von diesem Buch. Ja.
Und für meine Begriffe ist das ja, es ist ja nicht wirklich eine Illustration, obwohl man dann schon irgendwie draufkommt, dass die Bilder mit den daneben gestellt, also wir sehen jetzt hier zum Beispiel so eine Doppelseite, wie das im Buch aussieht.
Ja.
Es ist aber im Grunde auch, die Fotos sind dann im Grunde nochmal so eine Art Parallelgeschichte.
Ja.
Und da würde ich jetzt dich auch nochmal auf den Titel ansprechen. Es ist ja, es ist fast wie eine Art Motto.
Ja. Ne?
Und bei den Bildern sieht man das, was man bei den Gedichten, du machst dich ja ziemlich nackig. Ne? Mhm. Also vor allem in den Gedichten.
Ja.
Und in den Fotografien ist das fast eher dezent sozusagen aufgegriffen, diese Nacktheit, also aber im Grunde die zu sich selbst kommen ist.
Ja, also wie sage ich das? Es ist mit das hat also mit so einer, also wenn man mit so einer Psyche zu tun hat, ich meine, ich habe jetzt seit 8 Jahren mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen und alles, was man tut, ist zu versuchen, diese Sachen in irgendeiner Weise zu greifen und zu verstehen. Und ich glaube, das funktioniert nur, indem man so ehrlich wie möglich in sich reingeht und reinhorcht. Und natürlich, das werden viele vielleicht auch kennen, die mal in der Therapie waren oder die eine Therapie machen. Man erforscht sich und versucht zu verstehen, was in einem Kopf und emotional bei einem passiert. Und durch das Forschen und durch das Verstehen kommt man zu Erkenntnissen, die die aktuelle Situation ertragbarer machen. Dann war natürlich in den Fotografien auch die Aufgabe, also so tief wie möglich in irgendeiner Art und Weise von außen eben vorzudringen. Und Elfie nennt das, sie hat das dann hinterher genannt, Fotoperformance. Also es ist ja meistens nur mein Gesicht oder es sind sehr, sehr viele Porträts. Aber immer, so denken wir zumindest, auch mit anderen Aspekten der Persönlichkeit oder so. Das heißt, sie hat auf ihre Weise auch versucht, die Persönlichkeit zu verstehen und der fotografisch nahe zu kommen. Und der Körper gehört dann irgendwo auch ein bisschen mit dazu, aber wir wollten jetzt auch nicht mich dann nur die ganze Zeit nackt zeigen, um zu sagen, okay, weil er jetzt hier einen Seelenstriptease macht, müssen wir irgendwie noch seinen Penis sehen oder so. Aber ein paar Nacktfotografien haben dann doch auch dazugehört, finde ich. Und das ist letztendlich auch auf Rosas Mist gewachsen, weil wir haben in seinem Atelier die Fotos gemacht und dann kam Rosa irgendwann rein und sagte, Elfie, hast du ihn auf Splitterfaser nackt fotografiert? Und dann haben wir gesagt, nein, noch nicht. Dann hat er gesagt, ja, dann mach das mal. brauchst du einen Bademantel. Und dann haben wir noch die Bilder gemacht, ja.
Genau. Und ja, wenn die Angst nicht mehr auszuhalten ist, komme ich zu mir. Für mich ist ja, ich bin ja niemand, der schreibt, ich bin ja jemand, der liest und anschaut. Was für mich ja so ein ganz wichtiges Ding beim Lesen ist, ist, dass man im Grunde in die Einsamkeit geführt wird.
Ja. Ja,
man ist sogar, wenn lesen kannst du in Wahrheit nur für dich. Das Ganze, sich dann später darüber austauschen, ist zwar schön, aber du hast nichts, worüber du dich austauschen kannst, wenn du nicht mehr wirklich alleine warst.
Ja.
Ganz bei dir. Und das ist offenbar, wenn ich das jetzt so sehe, den Titel sehe und so wie ich das Buch auch verstanden habe beim Lesen, ist es aber auch offenbar für dich ein wichtiger Prozess, den du da thematisierst beim Schreiben.
Ja, ich mag das auch gerne. Also ich glaube, das ist auch beim Filmemachen, also ich habe ja davor primär Filme gemacht und ich bin ziemlich überzeugt davon, sich mit sich alleine auseinanderzusetzen und mit den Dingen, die in einem arbeiten, kann zu was Produktivem führen, was dann wieder für einen Leser oder einen Zuschauer einen Mehrwert bieten kann. Das heißt, umso ehrlicher ich bin und umso genauer ich auf die Dinge schaue, die wehtun, die Schmerzen, die aber auch Spaß machen, die schön sein können, umso detaillierter und genauer ich damit bin, umso größer ist die Chance, dass ein Leser oder ein Zuschauer sich selbst wiederfindet darin. Mhm. Und das geht nur eigentlich, also natürlich auch in Beziehungen und in der Kommunikation, aber es passiert viel auch beim Alleinsein und beim Reflektieren und sich auseinandersetzen.
Das ist ja eigentlich auch fast sozusagen, ja, das, was letztlich bleibt, ja. Also ja. Das ist, alles andere kann schön sein, aber ja. Die letzte Sicherheit hat man in sich und irgendwie so diese, eigentlich wird oft Einsamkeit ja falsch diffamiert. Das ist ja das, was uns bleibt, ne?
Ja. Und ich denke, alle haben diese Momente, dass sie irgendwann alleine zu Hause im Bett liegen oder so und die Dinge arbeiten. Und ich hoffe, dass dann mit dem einen oder anderen Text ist da vielleicht ein Verbindungspunkt, dass jemand das liest und sagt, oh, das oder so, das resoniert in mir, das habe ich auch erlebt. Und dann vielleicht ist es ein Stückchen besser oder so. Das ist so, warum ich die Sachen auch mache, auch mit den Filmen, also um einen Kommunikationsraum zu schaffen, damit sich Menschen wiedererkennen können, ja.
Dann fangen wir doch vielleicht mit dem ersten Ausgewählten an.
Ich habe jetzt überlegt, ob ich zuerst ein langes oder ein kurzes lese.
Ich fand das mit 104 einen guten Einstieg.
Guten Einstieg, okay. Das ist auch ein Anfang, ja. also das ist Gedicht 104. Wenn der Wahnsinn kommt, darf man keine Angst haben. Man muss ihm sagen, dass er willkommen ist, dass er zerstören darf, dass er alles tun darf, dass es keine Regeln gibt. Nur dann wird er harmlos. Nur dann wird er ein Freund. Denn wenn schon alles kaputt ist, kann er keinen Schaden mehr anrichten. Dann räumt er auf, gesellt sich zu dir, trinkt ein Glas und gibt dir erstaunt die Hand.
Wenn der Wahnsinn kommt.
Wenn der Wahnsinn kommt,
ja. Das ist ein furchtbar starkes Wort.
Ja. Ja.
Was ich allerdings fand, ist, es muss ja nicht gleich die Raserei sein.
Ja.
Den kleinen Wahnsinn gibt es ja auch. Da, also, glaube ich auch, braucht man nicht unbedingt eine Diagnose für. Das ist ja auch was Alltägliches, dass man so in was Unkontrolliertes verfällt. Wie ist das sozusagen, fasst dieses Gedicht im Grunde in der großen Form nochmal im Grunde auch eine Alltagserfahrung zusammen?
Ja, es fasst in der großen Form eine Alltagserfahrung zusammen und einen Umgang, glaube ich. Also ich kann mich auch sehr genau erinnern, wann ich das Gedicht geschrieben hatte. Ich war verliebt in irgendeinen Typen in Berlin total und der hat sich nicht gemeldet und ich war irgendwie dann da traurig darüber oder hatte meine Schwierigkeiten damit umzugehen und habe dann das Gedicht geschrieben und es ist so, über den Prozess, über eine Erkrankung viele Jahre, man versucht sich immer zu wehren, also auch gegen Ängste oder gegen irgendwas Irrationales, gegen irgendwas, was einen belastet. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich muss das alles einfach willkommen heißen und akzeptieren, dass das da ist und kennenlernen. Nur dann kann ich damit umgehen lernen. Also gerade bei Psychose sind es Wahngedanken oder so. Ich habe dann, als ich in der Klinik war damals, habe ich gelernt, man lernt zu unterscheiden zwischen Realität und Wahn, weil das ja in der Psychose nicht zu unterscheiden ist. Und muss dann kennenlernen, okay, was bilde ich mir ein und was ist Realität? Und so die einen oder anderen Gedanken bleiben auch nach der Gesundung, also nachdem man das alles bearbeitet hat, therapiert hat, nachdem man medikamentös eingestellt ist, manche Gedanken bleiben, die irre sind, die wahnsinnig sind, die Wahnvorstellungen gleichen, auch wenn man eine Distanz dazu hat. Und dann habe ich gesagt, gut, ich lasse die zu, die fließen vorbei, ich nehme die wahr, ich lerne die kennen und die sind da und das ist okay. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache mit diesem Gedicht, also die Dinge willkommen heißen. Und dann, wenn sie da sind und man denen die Hand gibt sozusagen, dann können sie auch was Schönes machen, auch florieren. Und dann kann man auch was lernen daraus. Also der Grundgedanke ist so ein bisschen aus was Verrücktem, was Schönes auch machen und was Produktives.
Ja, ja, ich fand, das war auch so ein Gedicht, das habe ich mehrfach gelesen.
Ja.
Und das ist ja, also gerade bei so einem kurzen Gedicht, das passt ja so eine Idee, einen Gedanken mal so zusammen und hängt aber dann auch so in der Schwebe, weil beim ersten Mal, ja, will er das jetzt zähmen? Aber irgendwie ist es das dann doch nicht, weil dann wäre der Wahn ja kein Wahn mehr. Ne?
Ja.
Das ist so. Es changiert ja auch und ist dann auch die Lyrik für dich im Grunde so eine Form, eine besonders geeignete Form, sozusagen so, ja, so ein changierendes Moment einzufangen?
Ja, also ich habe gemerkt, wenn ich jetzt die E-Mails an Rosa geschrieben habe, ich habe meine Alltagssituationen geschildert und so. Und die Gedichte haben meistens die emotionalen Erlebnisse des Tages in irgendeiner Art und Weise zusammengefasst. Also das, was mich beschäftigt hat an dem Tag oder in den letzten zwei Tagen, habe ich dann irgendwie in das Gedicht verwurstet. Und das ist für mich ein Weg, zu verstehen und auch kennenzulernen und zusammenzufassen, Erfahrungen auch greifbar zu machen, weil das ist ja oft auch so schwierig, wenn man jetzt, egal mit was man zu kämpfen hat, ob das eine Depression ist oder auch einfach nur ein Kummer, ein Liebeskummer, wie auch immer, es ist ja oft so schwer zu greifen. Also man versteht dann nicht, warum bin ich jetzt traurig, warum fühle ich mich so, warum habe ich Angst und es ist ein riesen Hin und Her und forschen und es dauert, bis man das dem irgendwie Herr werden kann und das auch verstehen kann und kennenlernen kann. Und diese Gedichte waren für mich auch die Möglichkeit, das greifbar zu machen. Und dann, ich habe jetzt im Hotel die nochmal durchgelesen und dann geht einem auch ein Licht auf und dann sieht man, aha, oh, das habe ich jetzt in dieser Zeit wohl gefühlt und das ist ja ui. Und also es ist ein schöner Weg, mit Zuständen einfach umzugehen, ja. Und das hoffe ich natürlich, dass dann auch ein Leser oder so.
Weil du sagst, schöner Weg, das finde ich auch noch auffällig. Ich meine, es ist ja es ist ja keine gebundene Lyrik im Sinne klassischen Versmaßes, aber gleichwohl ist dir ja offenbar Schönheit irgendwie doch wichtig. Also es ist ja nicht so eine Lyrik, die, also Inhalt ist es ja hard stuff, ja, aber irgendwie ist das ja schön. Ja? Und das ist irgendwie auch so fast wie ein Widerspruch, aber du machst eigentlich jetzt ja auch nicht so staccato und,
ja,
und inszenierst sozusagen in Worten sagen ein Entsetzen unmittelbar abbilden, aber es hat immer wieder doch irgendwie was Schönes. Was ist Schönheit da bei dir?
Ich finde halt diesen Lichtblick so wichtig.
Mhm.
Also, weil den braucht es auch immer, dass man einen Schritt weiter geht, aus einem Zustand rauskommt, dass es irgendwo Hoffnung gibt. Und immer wenn ich auch mit Freunden spreche, die gerade zu kämpfen haben oder so, man sagt immer, also es wird auch irgendwann wieder anders und es wird immer irgendwann wieder anders. Und diesen Steigbügel zu geben oder diese kleine Hilfe, an den nächsten Tag zu denken, an was Schönes zu denken, vielleicht auch wieder in einen schönen Zustand zu kommen, auch die Suche nach einem schönen Zustand, das ist was mir wichtig ist, wenn ich mich mit eher härteren Sachen auseinandersetze, wünsche ich mir das auch dann für ein Publikum, dass die irgendeine Form von Hoffnung, irgendeine Form von Lichtblick erkennen können in den Sachen, weil die Sachen sind natürlich auch komisch. Also ich meine, es ist ja völlig irre, wenn man den ganzen Tag zu Hause im Bett liegt und Angst hat, vor die Tür zu gehen oder so. Es ist ja, also ich meine, es ist ja idiotisch, aber es ist trotzdem da. Und dann ein Schmunzeln darüber zu entwickeln oder das auch lustig zu finden, kann auch helfen. Deswegen ist was Schönes, auch was Leichtes, was Lustiges ab und zu an der richtigen Stelle, auch um einen Schritt weiterzukommen, für mich wichtig.
Hm. Ja. Und machen wir vielleicht denn mit dem nächsten weiter, ja. Woran wir dann auch sehen, dass es nicht einfach sagen, nur so kurz geht. Du hast den ganzen Tag im Bett ja auch schon angesprochen.
Ja.
Das 41er ist ein bisschen länger.
Ja. Angst vor mir selbst, Angst vor Gedanken. Jeder Gedanke ist eine Gefahr. Jeder Gedanke kann dich in den Wahnsinn treiben. Totale Selbstkontrolle. Jeden Gedanken betrachten. Ist er gut oder schlecht? Wo führt er mich hin? Was sind die Konsequenzen? Das Ich abschalten. Auf keinen Fall darf ich selbst sein. Ich bin Gefahr für mich und andere. Es ist angenehm, wenn nichts da ist. Totale Stille. Dann ist alles gut. Dann ist nichts gefährlich. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Keine Sorgen um meine Gedanken. Also ist es besser, wenn die Gedanken schweigen. Ich mag sie nicht. Ich mag nicht, zu was sie mich machen. Mag nicht, wer ich werde durch sie. Ich mag meinen Bauch lieber, wenn er sich warm anfühlt. Von lieblichen Gefühlen, leichtes, schwingendes Wohlgefühl. Aber auch das Gefühl ist gefährlich, wenn es springt vor Nervosität, wenn es sich nicht kontrollieren lässt, wenn es macht, was es will. Ich will die totale Kontrolle, Gedanken und Gefühle. Sie dürfen nicht einfach sein, müssen sich an Regeln halten. Die Regeln, die ich vorgebe, damit sie mir nicht wehtun, damit sie mir nicht schaden. Ich will sie kennen, will alles kennen, will jeden Gedanken kennen, jedes Gefühl. Nichts darf neu sein, nichts darf mich überraschen, denn ich habe Angst vor Überraschungen, habe Angst vor Ungewissheit, Angst vor der Katastrophe, Angst vor Scham, Angst vor Blamage, Angst vor mir und dir, vor deinen Blicken, dass du mich durchschaust, dass du mir sagst, wer ich bin, denn ich möchte nicht ich sein, ich möchte Ruhe, einfach Ruhe. Mein Körper als Schweigekloster, meine Seele der Mönch, der nie wieder etwas sagt, der still ist, der die Schnauze hält, weil er weiß, dass es nichts bringt, nie wieder etwas sagen, nie wieder die Lippen öffnen, nie wieder Klang hören, nie wieder verletzen, nie wieder trauern, Stille, für immer Stille, schwarz, ohne Nähe, ohne Gefahr, ohne Risiko, Gedankenfluss, ohne Panik, gib mir einen ewigen Traum. Einen Traum, in dem ich keine Angst habe. Wann werde ich untergehen? Wann ist nichts mehr da, das mich hält? Wann werde ich versagen, verschwinden? Wann spricht niemand mehr mit mir? Wann werde ich vergessen, für immer vergessen? Ich löse mich auf, scheitere, vergesse, wer ich war, vergesse, wer ich bin, mein Gehirn, unkontrollierbares Nervenbündel. Wann bricht es zusammen? Ich esse Pillen, die das Gehirn beruhigen. Mein Hirn isst Pillen. Haben die Pillen es kaputt gemacht? Habe ich es kaputt gemacht? Oder war es schon immer kaputt? Hat es die Gedanken nicht ausgehalten? Oder habe ich die Gedanken nicht ausgehalten? Ist mein Gehirn explodiert? Oder bin ich explodiert? Bin ich mein Hirn oder könnte ich es rausnehmen? Aus meinem Kopf heraus, vor mich legen und betrachten? Würde ich es sehen? vielleicht kleine schwarze Punkte, die ich wegwischen könnte, Wahnsinnspunkte, unreine Punkte, Schimmel am Gehirn, etwas Putzmittel und weg damit, Harmonie wiederherstellen. Es soll schön aussehen, mein Gehirn, sauber, rein, unschuldig, weiß. Ich bin mir sicher, es ist hässlich und schwarz, wie meine Raucherlunge, ein vergammeltes Organ, ein stinkendes Organ, wie Dorian Gray. Es muss hässlich sein, anders geht es nicht. Anders kann ich mir nicht erklären, warum es mich beherrscht, züchtigt, bestraft, auspeitscht, festkettet, mir einen Arm ausreißt und ein Bein dazu, damit ich nicht mehr laufen kann. Und auch das Liegen wehtut, anders kann ich es mir nicht erklären. Einen Putztrupp brauche ich, sperre meinen Kopf auf, einen geraden Schnitt, den Schädel aufsägen und ab mit den Putzkräften, rein in den Kopf und schrubben, schrubbt um mein Leben, schrubbt um euer Leben, denn wenn es sauber wird, werde ich nett sein, angenehm, schön und liebevoll. Dann gibt es keinen Kummer mehr, dann werde ich euch immer helfen und streicheln, dann werde ich euch lieben für immer und zwar so lieben, dass es schön für euch ist, nicht lieben auf meine Art, denn meine Liebe ist krank, aufbrausend, pervers, meine Liebe tötet und schmerzt, denn wenn ich liebe, lasse ich nicht aus, sperre ich ein. Halte fest, Knebel, stecke meine Liebsten in die Zwangsjacke, nicht diese Liebe. Wenn ihr putzt, dann werde ich lernen, wie Liebe geht, lernen, wie man nett ist, wie man es schön macht, wie man einen Menschen schön fühlen lässt, wie man einem Menschen Freude bereitet, wie man pflegt, wie man küsst, wie man streichelt, wie man liebt. Ich will lieben, gut lieben. Kannst du es mir zeigen? Kannst du es meinem Hirn zeigen? Kannst du mich unterrichten? Aus mir einen Menschen machen? Das Beste aus mir rausholen? Hilf mir zu singen, statt zu brüllen. Zu dichten, statt zu kritzeln. Zu küssen, statt zu beißen. Streicheln, statt schlagen. Als ich klein war, war ich mal lieb. Als ich lieb war, war ich schön. Als ich schön war, war ich am Leben. Als ich am Leben war, mochte ich Menschen. Als ich Menschen mochte, habe ich niemanden bestraft. Ich wusste nicht, was Hass ist. Wusste nicht, was Abneigung ist. Wann wird man böse? Wann tötet man das erste Mal? Wann passiert es, dass man lieber erwürgt, als einen Witz zu erzählen? Dass man lieber erstickt, als ein Kompliment zu machen? Dass man den liebsten Vogel in den Käfig sperrt, um zu besitzen? Macht spüren, verprügeln, quälen, peinigen, Seelenscheiße, füttern. Blut lecken, essen. Bis du mir sagst, ich liebe dich trotzdem, werde ich böse sein, damit du mich nicht vergewaltigst, dich nicht an mich reibst, mich nicht ableckst, bespuckst, schlägst. Wenn ich böse bin, bin ich allein. Und allein ist ohne Risiko. Allein kann nichts passieren, immer allein, nie zusammen. Werden wir uns jemals an der Hand nehmen? Es ist doch recht unwahrscheinlich.
Gedanken und Gefühle und das Hirn ist ja fast was von außen, oder?
Nochmal?
Gedanken, Gefühle, auch das Hirn, schilderst du was, was fast wie von außen kommt?
Ja. 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 Also, tja, also man versucht, also auch das jetzt, wenn ich das lese, es ist ein Versuch, alles in Worte zu fassen, was da ist und was vor sich geht. Und das passiert auch von außen auf eine gewisse Art und Weise, weil der Schritt nach außen die einzige Möglichkeit ist, in irgendeiner Art und Weise mit den Sachen umzugehen, dass die verständlich werden, dass sie begreifbar werden. Also diese Reflexion zu erreichen, dass die Gedanken da sind, dass man sie versteht, das ist die einzige Möglichkeit, dass man eben nicht wieder im Wahnsinn oder in der Psychose endet.
Und ist das dann sowas wie Aneignung? Weil es hört sich ja phasenweise so an, als ob diese Gedanken zu dir kommen. Sie sind was Fremdes,
ja.
Auch die Gefühle, ja. Und willst sie kontrollieren, sagst du mal? Willst sie regeln? Nicht Regeln machen, sagst du ja nicht. Vielleicht Regeln erkennen,
ja.
Und sie, um sie irgendwie einordnen zu können, ja. Also es ist was von außen, aber im Grunde ist das. Das weiß man ja auch von den guten Gedanken. Die meisten guten Gedanken sind ja auf einmal da.
Ja.
Und irgendwie weiß man gar nicht, wie man die, ob man die selber hervorgebracht hat. Ne?
Ja. Ja, es ist bei den Gedanken auch so ein bisschen, also wenn ich mich jetzt erinnere, als ich das geschrieben habe, also mir ging's scheiße und dann habe ich angefangen, dann habe ich angefangen, die Sätze zu schreiben und einen nach dem anderen und das ist dann ein Vordringen und die Gedanken kommen tatsächlich einfach. Also da ist ein schlechtes Gefühl und ich will rausfinden, was ist das? Und dann strukturieren die sich. Und dann wird es klar. Und wenn ich es jetzt lese, kann ich mich sogar an den Zustand erinnern. Ich kann mich erinnern, wie es mir ging oder so. Aber das ist irre, aber es ist konkret zumindest. Ne?
Mhm. Ja. Und es ist ja im Gegensatz zu dem, was wir am Anfang gehört haben, ist ja fast schon episch. Ne? Ja. Also so, und da wird auch dieses im Grunde dieses Hin und Her, ja, also da, greifen wollen, gegriffen haben, aber es geht dann auch wieder zurück. Ne?
Ja.
Und diese Zweisamkeit, ist das eine Hoffnung? Ist das?
Ja, ja, es ist eine große Hoffnung. Also ich habe mir das immer sehr gewünscht. Also seit meiner Jugend hatte ich immer den großen Traum von irgendwie einer, also von einer, jetzt muss ich an euch beide denken, weil ich euch gestern kennengelernt habe. Natürlich wünscht man sich das, eine schöne langjährige Zweisamkeit auch irgendwie zu entwickeln. Ich habe das nie hinbekommen. Also ich hatte eine Beziehung mit 26, die ging ein Jahr, das war auch sehr schön, wir haben uns sehr geliebt, aber ich habe Schwierigkeiten, diese intimen Zweisamkeiten aufzubauen, aber der Wunsch ist seit langer Zeit immer da und dass das nicht passiert und es nicht funktioniert, ist vielleicht auch der Grund, warum es dann sowas gibt wie dieses Buch, weil ich das natürlich auch verstehen möchte oder so. Ne? Also diese Zweisamkeit ist zentral gewesen bei mir immer, von der ersten Jugendliebe irgendwie, die nicht funktioniert hat, wie die meisten es wahrscheinlich irgendwie erlebt haben, ist so diese Hoffnung und dieser Traum immer da gewesen, ja.
Und jetzt vom Schreiben, was würdest du sagen, wenn ich jetzt diese beiden Gedichte mal nehme, wir haben im Grunde gibt es diese zwei Typen von Gedicht bei dir.
Ja.
Einerseits bringst du so eine kleine Sache auf den Punkt und andererseits ist es so ein Prozess, in dem man beim Lesen dann mit reingezogen wird.
Ja.
Waren das auch zwei unterschiedliche Zugänge zum Schreiben? Hast du das unterschiedlich erlebt?
Kannst du es nochmal sagen?
Dieses Unterschied, also so ein Langgedicht zu schreiben oder so ein Kurzgedicht zu schreiben, war das für dich auch im Erleben beim Schreiben was unterschiedlich ist, weil sowas auf den Punkt bringt oder fast schon Nachleiden?
Irgendwie? Ja, ja, es sind Zustandsbeschreibungen. Also oft habe ich auch nach was gesucht, was ich jetzt schreiben könnte und dann kommt einem irgendein Gedanke und dann schreibt man den runter. Aber manche sind sehr viel lockerer, auch immer der Tagesstimmung abhängig. Also wenn ich einen guten Tag hatte, habe ich auch wie Rosa so ein bisschen so ein lustiges Gedicht geschrieben oder so. Da sind auch einige drin, die ich jetzt nicht zum Vorlesen ausgewählt habe. Aber hier habe ich jetzt eins, dass du bist, ist so schön, dass ich bin, ist okay. Dass du bist, macht es aushaltbar, dass ich bin. Also so kleine Sachen, die natürlich auch immer an Rosa gerichtet sind.
Das klang doch ein bisschen wie Rosa.
Ja, ja. Und da hatte ich dann sicher auch einen guten Tag oder so. Also und diese langen Sachen, da habe ich mich wirklich hingesetzt und auch, wie ich jetzt versuche, ein Drehbuch zu schreiben, versucht, einen Zustand auf den Punkt zu bringen. Ja.
Ein ganz wichtiges Ding ist für dich ja auch Kontrolle und Kontrollverlust.
Ja.
Das klingt in dem Gedicht schon ein bisschen an.
Ja.
Und Kontrolle wiederherstellen, ne? Das ist ein wichtiges Ding, oder?
Naja, ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel von der Erkrankung oder so, aber das hat einfach mit den Sachen konkret zu tun. Eine Psychose ist halt der absolute Kontrollverlust. Also wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, und es macht Sachen, die nicht real sind und gaukelt dir vor Dinge, die nicht real sind. Das Gehirn ist ja so mächtig, dass du in der Psychose die Sachen erlebst, als wären sie Realität, also auch körperlich Dinge spürst. Ich hatte immer die Wahnvorstellung, dass jemand meine Gefühle klauen kann oder ich auch lernen kann, von anderen Gefühle zu nehmen und dafür verantwortlich wäre, die gerecht in der Welt zu verteilen. So, das war meine Wahnvorstellung. Und ich habe Körper, was ich sagen wollte, ich habe körperlich gespürt, wie die Sachen aus mir rausgehen oder in mich reingehen. So kraftvoll ist dann das Gehirn, dass es diese Wahnvorstellung gibt und sie dir das sogar körperlich vorgaukelt. Die Psychose ist halt eben der totale Kontrollverlust. Das heißt, mit einer Psychose umzugehen, der Herr zu werden, dachte ich zumindest zu den Zeitpunkten, als ich die Gedichte geschrieben habe, wäre auch, diese Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Also dem Gedanken nicht zu folgen, nicht zu glauben, dass das stimmt. Und das hat viel mit Selbstkontrolle, mit Disziplin auch zu tun, dass ich einen Gedanken aushalte und die Existenz anerkenne, dass er da ist, aber entscheide, ich folge dir nicht, du bist nicht real. Das ist ja schon eine Form von Kontrolle und auch eine Regel setzen. Und ich glaube, deswegen ist Kontrolle, Kontrollverlust ziemlich zentral. Ja.
Genau, im nächsten Gedicht geht es da ja auch drum, aber auch zu sagen, was du auch schon angedeutet hast, diese Sehnsucht, die hier war es mit der Zweisamkeit, aber jetzt im Folgenden geht es ja um eine gewisse Sehnsucht nach, wie du es nennst, Normalität.
Ja. 50. Wenn ich schlafe, verschiebt sich die Welt. Ich werde ein anderer Mensch über Nacht. Wahnsinn ergreift mich, Träume ergreifen mich. Wenn ich aufwache, weiß ich nicht, wer ich bin. Also versuche ich zu vermeiden, zu schlafen. Immer wach sein, immer kontrollieren können, die Kontrolle nicht abgeben. Zu groß die Angst vor dem nächsten Tag, die Angst vor den Herausforderungen, überall Sorgen und andere Menschen mit ihren Blicken, ihren Worten, ihren Sätzen, die wehtun können, die mich aus der Bahn werfen können. Nie wieder einem Menschen begegnen, nie wieder unter dem Urteil eines anderen stehen. Ich fahre Bus und werde verurteilt, ich laufe und werde verurteilt. Alle machen sich ein Bild in 2 Sekunden. Ich will nicht dieses Bild sein. Ich will überhaupt kein Bild sein. Also schütze mich vor euch und euren Gedanken, euren bösen Gedanken, euren skandalösen Gedanken, euren normalen Gedanken. Ihr seid ganz normal boshaft, ganz normal sadistisch. Eure Blicke erforschen mich, durchforsten mich, dringen in mich ein und ich kann mich nicht wehren. Ich muss es hinnehmen, akzeptieren, geschehen lassen. Alles, was ich tun kann, ist der Gegenangriff. Mir auch ein Bild machen, euch auch verurteilen, euch auch verdammen, euch hassen in meinen Gedanken, euch vernichten in meiner Vorstellung, euch festbinden und martern, euch ausziehen und anzünden, euch demütigen. Und dann bin ich verrückt, wahnsinnig. Mein Schutz wird zum Wahn, meine Freiheit zerrt mich ins Irrenhaus. Dabei möchte ich auch nur sein. Möchte nur dazugehören, sein wie ihr, normal und ruhig und gelassen, rational und klug und wissbegierig, möchte reden wie ihr, freundlich sein wie ihr, Freunde haben wie ihr, lachen wie ihr und nett sein, ganz einfach sein, mir keine Gedanken machen, möchte schön sein wie ihr, mich über Falten beschweren und graue Haare und Orangenhaut, mich sorgen um meine Liebsten und meine Kinder, meine Eltern und Geschwister, meine besten Freunde. Aber ich sorge mich um meine Gedanken, um meine Gefühle, die Gedanken machen, die bösen Gefühle, die bösen Gedanken, die mich beherrschen, die mich tanzen lassen wie eine Marionette, die mich zur Puppe machen, die ihr anmalen dürft, die ihr schminkt und ins Kasperletheater steckt, die 2, 3 Sätze sagt, bevor sie umgebracht wird. Von euch. Ihr alle seid Mörder, Mörder der Wahnsinnigen, Mörder der Lieben, Mörder der Netten, Freundlichen, Mörder der Sanften, die nichts wollen, als euch zu dienen. Diener dürfen nicht dienen, sie müssen töten. Erst dann dürfen sie mit euch sein. Erst dann dürfen sie mitspielen, wenn sie oft genug verletzt haben. Erst dann bin ich wie ihr, erst dann habe ich es verdient. und ich arbeite hart daran, es zu verdienen, genug zu verdienen, um mir ein Haus zu kaufen, eine Wohnung, ein Seelenhaus, in dem ich euch zum Tee einladen kann und bei dem ihr alle staunt, weil sie zur Geisterbahn geworden ist. Abgetrennte Köpfe an der Wand, Menschen mit Äpfeln im Mund, Menschen, die mal lieb waren, die ich getötet habe, mit einem Wort, einem Blick, weil ich Hand angelegt habe, weil ich Mensch war, weil ich war wie ihr.
Das klang beim ersten Lesen, fand ich wirklich wie eine Raserei. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich das universelle Gefühl, was jeder normale Mensch eigentlich hat. Ja. Es ist zwar sehr drastisch geschildert, aber eigentlich ist das doch das menschliche Urgefühl, oder?
Man will nicht verletzen, glaube
Man
ich.
Man will ne? nicht verletzen, ja. Aber andererseits, wenn du dich, sobald du irgendwie lieb und nett wirst, bist du doof.
Ja, ja. Ja, ist eine Zwickmühle, ne? Aber ich glaube, das liegt dem zugrunde, ja. Also der Wunsch, in der Lage zu sein, niemandem weh zu tun und auch also überhaupt durch die Welt zu gehen, ohne große Fehler zu machen oder so, was ja alle probieren wahrscheinlich. Und das ist irgendwie für niemanden möglich und das ist ja sehr...
Ja. Und das meine, wie ist das dir gegangen? Also das fand ich da, also gerade bei dem kam mir dieser Gedanke. Es ist zwar jetzt für mich jetzt auch irgendwie was ich so ein bisschen voyeuristisch mir angucke, wie das so zugeht. Aber zugleich finde ich mich darin, weil man sich einfach in diese, was du Zwickmühle jetzt nennst, ist ja allgemein menschlich, ne?
Ja. Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, also wie tief muss ich rein, damit jemand Zugang findet oder so, ne? Und so wie du es verstehst, verstehe ich es auch und ich glaube auch, dass die meisten in irgendeiner Art und Weise mit dieser Problematik in ihrem Leben tagtäglich zu tun haben. Es ist natürlich sehr drastisch jetzt geschildert oder so oder auch mit extremen Emotionen verknüpft. Aber ich merke immer mehr, dass der ganze Wahnsinn auch mit dem ich in den letzten Jahren zu tun hatte, das sind also extreme Auswüchse, aber ich glaube von Sachverhalten oder Gedanken oder Gefühlen, die relativ normal sind und auch menschlich, mit denen jeder zu tun hat oder jede, in der Psychose oder in einer Depression oder in jedem psychischen Zustand, der einer Erkrankung nahe kommt, sind die Sachen, glaube ich, in Extremen ausformuliert. Aber die Extreme haben Bedürfnisse oder Gefühle oder Gedanken zugrunde liegen, die jeder auch kennt. Und ich glaube, deswegen ist es auch anschlussfähig, weil der Zustand ist ein Extremer, aber die Sache an sich kennt dann auch jeder oder so. Mhm. Und das.
Und anschlussfähig ist im Grunde fast wie eine Brücke, ne? In beide Richtungen. Ja. Also ist der Weg also aus dem Wahn raus, aber indem wir den Weg sagen, wir erkennen uns darin wieder und sehen es, könnten es ja auch sein. Also auch wir im Grunde fast schon mir gedacht, naja, übertreib mal nicht, du kannst dich da auch reinjubeln, wenn du nicht aufpasst. Ne?
Absolut. Ich meine, das ist ja auch... Also meine Therapeutin hat mir einen schönen Begriff gesagt vor einiger Zeit, der heißt Negativtrance. Also, und das beschreibt den Zustand, also die macht auch Hypnose und so. Und das funktioniert bei ihr ganz schön, dass man einfach sehr, sehr tief in Erlebnisse aus der Vergangenheit hineingeht. Man muss die dann sehr genau beschreiben, was man gefühlt hat in der Zeit, worauf man stand, was man gerochen hat, was man gesehen hat. Und so kommt man tief in einen Zustand hinein, der dann Trance-ähnlich wird. Und sie hat mir den Begriff von Negativtrance beigebracht. Das ist, wenn ich im Bett rumliege und mich beständig nur an über negative Gedanken brüte und brüte und brüte und da so tief reingehe und mich so lange damit auseinandersetze, bis ich bis ich in einen tranceähnlichen Zustand komme. Und ich habe mit ihr besprochen, wie man das auch lösen kann, wie man verhindern kann, dass man in diese Zustände reinkommt. Also ich habe manchmal das Gefühl, nicht krank zu sein, ist so ein Drahtseilakt. Also man versucht irgendwie zu balancieren und nicht links oder rechts in diese negativen Zustände runterzukippen. Und das erfordert eben viel Arbeit und viel Balance. Mhm. Aber in so einen Rausch zu kommen, ist natürlich erstmal nichts, eigentlich nichts Gutes. In so einen Negativrausch, weil der dich in die Depression führen kann. Ich mag es auch, muss ich auch sagen. Also man fühlt sich ja immer dort wohl mit dem, was man kennt.
Also du magst die Trance?
Ich mag die Trance, ich mag diese Zustände. Es ist für mich eine komische Art von Meditation. Mhm. Aber grundsätzlich ist das natürlich erstmal nicht gut und es führt dich näher an einen kritischen Zustand. Also es ist immer eine Gefahr, klar, ja. Mhm. Ja.
Du schreibst auch immer wieder sozusagen über die Überwindung. Heilung ist ja auch gerade bei dem ganzen Thema, auch sind wir im Laden immer wieder auch damit konfrontiert, also Verletzungen heilen, wird gerne in Untertiteln von Ratgebern auch verwendet. Dein nächstes Gedicht geht da auch relativ hart mit ins Gericht, was da eigentlich möglich ist.
Ja, 93, ich muss selbst gucken einmal. Ja, soll ich es lesen? Ja.
Alles klar.
93, ne? Mhm. Vor vielen Jahren habe ich einen Teil von mir verloren. Ein großes Stück, das verschwunden ist. Es ist rechts in meinem Bauch. Es wurde rausgerissen. Ich habe es selbst rausgerissen. Zurückgeblieben ist nichts. Ich war lange auf der Suche. Ich wollte es wiederfinden. Aber es war gut versteckt. Ich glaube, es ist die Hälfte meiner Seele. Die gute Hälfte. Die Hälfte, die Liebe in mein Hirn pumpt. Ich habe in meinen Träumen gesucht. Im Himmel und in anderen Städten. Sie war unauffindbar, bis gestern. Gestern fand ich sie wieder. Sie war immer da und sie sagte mir, ich habe mich versteckt, weil du mich gehasst hast. Wir sind wieder eins, aber das Vertrauen ist zerstört. Es wird Zeit brauchen, dass wir wieder zusammenwachsen können.
Ich fand das klang fast so ein bisschen wie ja, eine sehr persönliche Reformulierung einer Vertreibung aus dem Paradies. Ne?
Ja, es ist also also was dem zugrunde liegt, ist glaube ich also der Hass der eigenen Zuneigung. Mhm. Ne? Also die dann jetzt, wir haben ja vorhin ein bisschen über Zweisamkeit gesprochen, hat eben dann auch wieder zu Schmerzen führen kann oder zu Verletzungen oder so. Also diese das eigene Selbst in Bezug zu einem anderen als Gefahr zu sehen, ist ein Gedanke, der mich viel umgetrieben hat, einfach weil ich Angst habe, jemandem weh zu tun, jemanden negativ zu beeinflussen oder so. Mhm. Das ist ein Gedanke, der jetzt in meiner Welt immer wieder auftaucht. Also so, dass es besser ist, wenn man sich zurückzieht und alleine bleibt und mit niemandem in Kontakt tritt, weil man ist ja ein schlechter Einfluss oder so. Mhm. Damit hat das zu tun. Also diese große Angst, was falsch zu machen am Ende. Mhm. Ja. Und das führt halt in der Konsequenz dazu, dass man dann eher sich zurückzieht und alleine ist. Mhm. Es ist ein wahnsinniger Gedanke, aber er ist trotzdem da. Ne? Ja. Und ja.
Mich würde auch noch mal so ein bisschen deine Bildsprache interessieren. Du hast jetzt von was Rausgeschnittenem in dem Gedicht gesprochen. Ich fand eben auch Vertreibung aus dem Paradies. Und das ist ja fast schon wie die Rippe, die da rausgerissen wird irgendwie, ne? Bedienst du dich gern, und ich fand, das kriegt man immer mal wieder, bedienst du dich gern so an mythischen Stoffen, an alten Bildern, oder sind die eher sozusagen auch Sachen, die dir spontan einfallen?
Also ich bediene mich nicht bewusst jetzt alten Bildern oder Kunstgeschichte oder Mythen, aber ich denke mal, das sind die Sachen, mit denen ich sozialisiert wurde, auch auf irgendeine Art und Weise. Also ich bin erstmal katholisch erzogen worden, mein Vater ist sehr katholisch aufgewachsen und hat einen gewissen, naja, wie soll man das sagen, einen altmodischen Zugang, oder nicht altmodisch, er hat einen konservativeren Zugang zu Kunst. So wurde ich auch erstmal sozialisiert. Ich habe wahnsinnig viel Romantik gelesen mit 18 und so, also war vernarrt in, was weiß ich, Eichendorff und Novalis und diese ganzen Kandidaten. Also das sind Bilder, mit denen ich groß geworden bin und die mich früh auch geprägt haben und in die ich vernarrt war, als ich jung war. Und ich kann mir vorstellen, dass einige dieser Bildwelten auch einfach in mein Denken oder mein Fühlen übergegangen sind. Und wenn ich dann, ich schreibe die Sachen ja recht spontan und automatisch, also ich überlege mir das nicht vorher, was ich jetzt schreiben möchte, sondern ich schreibe drauf los. Und dann kommen natürlich Bilder hervor, mit denen ich irgendwann in meinem Leben mal konfrontiert war. Ich glaube, so kann man das beschreiben. Ja.
Ja. Und eine Sache, die sich durchzieht, aber jetzt im nächsten Gedicht auch ganz zentrale vorkommen, ist ja das Thema der Verunreinigung,
ja,
der Schmutz. Also wir hatten es vorhin schon, dass das Blut eben völlig verdreckt ist und so. Und das hast du in dem jetzt folgenden dann nochmal,
ja,
ganz, und ich finde, das ist eigentlich auch dann nochmal, weil das, was dieses 123 gibt, dem Ganzen auch nochmal eine sehr schöne Wendung.
Ja, soll ich es erstmal lesen?
Ja, erst, weil das ist gar, deine Gedichte haben ja keine Überschriften, aber es ist so ein bisschen, man könnte es auch Loblied auf den Schmutz nennen.
Ja. Gerne würde ich mir Messer reinrammen, eins ins Herz, eins in den Bauch, zwei in den Kopf. Gerne würde ich das Blut fließen sehen. Das Blut wäre schwarz. Schwarz vom ganzen Dreck. Schwarz vor klebriger Scheiße, die sich in meinem Körper ausgebreitet hat. Raus aus dem Darm, rein ins Hirn, ins Herz, in die Lunge. Die Scheiße ist überall. Unmöglich, mich zu säubern. Unmöglich, mich reinzuwaschen. So stinke ich vor mich hin, muss mich an den Geruch gewöhnen und kann nur hoffen, dass ich irgendwann daran ersticke und sie nicht mehr riechen muss.
Ja, klingt auf den ersten Blick ganz furchtbar, ja.
Ja.
Aber wenn man dann denkt, hat ja für irgendwie auch so was Kindliches, so, wenn man so ein Kind. Also ich weiß noch, als ich klein war, kam ich auch mit unflätigen Worten mal nach Hause, hat meine Mutter mich sozusagen in das Kinderzimmer und dann sagen wir ganz oft Scheiße und Kacke und schreien das alles raus, dann ist gut. Und irgendwie, das macht ja auch irren Spaß. Und irgendwie, obwohl das Gedicht ja sehr hart ist, fand ich, hatte das auch diesen Aspekt des freudigen Sich-Suhlens.
Ja. Ja, ich mach's nochmal auf. Absolut, also das sind natürlich harte Bilder, also Blut fließen, Dreck, Blut wäre schwarz, schwarz vom Dreck, schwarz vor klebriger Scheiße. Das sind harte Worte, die, also es ist ganz interessant, das Gespräch, weil ich relativ, weil ich nie darüber nachgedacht habe, warum ich diese Sachen eigentlich geschrieben habe. Also ich fange jetzt das erste Mal, also es klingt komisch, aber es ist wirklich so, weil ich die relativ spontan immer runterschreibe und ich überlege mir jetzt gerade, wo die Motivationen herkommen. Es ist natürlich also ein harter Zustand braucht ein drastisches Wort, um ihn verständlich zu machen, glaube ich. Also wenn ich meine Gefühle als dreckige Scheiße sehe oder betrachte, dann spiegelt das wahrscheinlich so ein bisschen die Beziehung zu mir oder erklärt die Beziehung zu mir selbst, die nicht immer die beste ist oder war.
Wenn die Angst nicht mehr auszuhalten ist, komme ich zu mir, ist der Titel des Gedichtbandes von Lukas Röder, in dem er uns Einblicke in die Abgründe seiner Erkrankung und einen Einblick in den existenziellen Versuch, die erlebte Instabilität zu überwinden, gibt. Wir danken Lukas Röder, dass er zu Gast in der Berggasse 8 war und das Gespräch mit Veit Georg Schmidt geführt hat. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen schönen Sonntag und Freude mit dem Programm von Radio Orange 94.0. Auf Wiederhören sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.